Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Das vergangene Wochenende stand ganz im Zeichen der US-Wahl. Präsident Joe Biden gab am Sonntag bekannt, nun doch nicht als Spitzenkandidat der Demokraten für die Wahl im November anzutreten. Im Windschatten dieser Ereignisse nimmt aber auch der Wahlkampf für die österreichische Nationalratswahl immer mehr Fahrt auf. Wir stellen uns diese Woche die Frage, ob die heiße Phase des Wahlkampfs bereits begonnen hat, wie viel 2 Monate vor der Wahl noch möglich ist und welche Strategien die 5 im Nationalrat vertretenen Parteien über den Sommer hinweg verfolgen. Mein Name ist Julian Kern und in unserem Podcast-Studio begrüße ich unsere stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitik-Chefin Eva Linsinger. Hallo Eva.
Hallo.
Und Clemens Neuhold. Hallo Clemens.
Hallo.
Eva, hat der Wahlkampf schon begonnen und wenn ja, in welcher Phase befinden wir uns denn derzeit?
Ja, der Wahlkampf hat längst begonnen. Es geht quasi der EU-Wahlkampf direkt über jetzt in den Nationalratswahlkampf. Diese Woche wird die Freiheitliche Partei ihre Liste vorstellen als letzte der Parteien und man merkt es an Terminen. Gerade in der Regierung zwischen ÖVP und Grünen knirscht es immer lauter. Der Bundeskanzler und der Finanzminister preisen heute Investitionen in Infrastruktur, während die Grünen ihr Anliegen Klimaschutzpreisen und man sieht das auch, dass innerhalb der Regierungsparteien quasi der Kampf beginnt und jeder seine Themen herausarbeiten wird. Ansonsten ist diese Phase geprägt eher von Touren durch das Land, etwas, wo dann in der Hochphase wenige Wochen vor der Wahl nicht mehr die Zeit dafür ist.
Man sieht es auch und merkt es auch an den Urlaubsplänen. Also da wird nur fast nur in Österreich geurlaubt und dann auch nur wenige Tage. Vielleicht gibt es da oder dort, wenn der nach Kroatien fährt. Aber von Thailand ist soweit nichts bekannt, weil man möchte einfach da sein. Die Jugendstaatssekretärin Claudia Plakow hat es am Punkt gebracht. Sie hat gesagt, daheim und im Wahlkampf ist es am schönsten. Das heißt, man versucht auch mit jedem potenziellen Posting auf Social Media, wenn zum Beispiel FPÖ-Chef Herbert Kickler wieder mal einen 2000er erklimmt, dann nutzt er das natürlich für den Wahlkampf. Wenn Claudia Plakholm bei einem Blasmusik-Event ist, will sie damit auch mit den Fotos das Traditionelle wieder in den Vordergrund stellen und so weiter und so fort. Also da wird es jetzt gerade, es wirkt gerade jetzt ein bisschen ruhiger. Das hat auch damit zu tun, dass man jetzt wirklich Luft holt. Wir sind mittendrin.
Und ich habe dieses Thema Urlaub machen jetzt auch außerhalb des Wahlkampfs immer ein bisschen für eine Unsitte gehalten. Gerade Spitzenpolitik ist ein wirklich belastender Job. Da haben sich alle auch ihre Urlaubsphasen verdient. Ich verstehe auch alle SpitzenpolitikerInnen, die nicht erkannt werden wollen, zwingend im Urlaub, daher lieber irgendwo weit weg hinfahren. Also diese Unsitte in Boulevardmedien, auch bei anderen Parteien, quasi die Leute aus dem Fenster zu hängen und zu zeigen, wer auf Urlaub fährt, das halte ich für falsch, denn das gehört dazu. Wir alle brauchen Erholung und das brauchen natürlich Menschen in der Spitzenpolitik auch.
Nach dem Urlaub folgt dann eben meist eine sehr intensive Zeit. Welche Dramaturgie hat denn so ein Wahlkampf?
Also etwas, was wirklich schon gesetzt ist, ausgemacht und unverrückbar und was die ganzen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten auch ein bisschen unter Stress setzt, ist die vielen, vielen TV-Auftritte und die vor allem im September. Also vor der Wahl, vor Ende September wird es, ich habe da die Beate Meinl-Reisinger, die Neospitzenkandidatin, gefragt und jetzt gesagt, sie ist allein, weiß jetzt schon von 12 Terminen. Also da gibt es Elefantenrunden, da gibt es Duelle und so weiter in verschiedenen Sendern. Da wird dann fast nicht mehr viel überbleiben, Inhalte überhaupt einmal auf den Tisch zu legen, über die man dann reden kann. Das heißt, der August wird eher so im Zeichen der inhaltlichen Konfrontation stehen, wenn überhaupt. Also da wird der eine sagen, wir wollen das, vielleicht ein Wahlkampfprogramm machen. Der andere wird da sein Profil versuchen zu schärfen und da ist dann nicht mehr viel Zeit, weil im September muss man dann wegen wirklich fast täglichen Duell das immer wieder wiederholen. Also um es abzuschließen, zum Beispiel die Neos, die haben jetzt ein paar so Runden mit Experten gemacht und da werden sie Anfang August jede Woche bei einem neuen Thema ihre Expertise und ihre Wahlkampfpositionen dann erklären.
Und was auffällt, die ÖVP, allen voran Obmann und Kanzler Nehammer, ist derzeit sichtlich bemüht, das Profil als Wirtschaftspartei zu schärfen. Es gab vorige Woche einen Termin mit Wirtschaftsexperten. Es gibt jetzt einen Termin zum Thema Infrastrukturausbau. Da merkt man, die Wirtschaftsdaten sind ja alles andere als prächtig. Österreich ist jetzt ein paar Mal gerügt worden vom Fiskalrat, auch von der EU-Kommission. Da bemüht sich die ÖVP auch, ihr ein wenig verloren gegangenes Profil als Wirtschaftspartei zu schärfen und sich da thematisch zu positionieren. Andere SPÖ-Chef Andreas Babler ist sehr quasi fototrächtig unterwegs mit seinem Wohnmobil. Das ist das Signal dahinter auch klar. Er ist jemand, der direkt bei den Menschen ist, der hinausgeht, der jetzt auch nicht auf viel Elitäres und Schnickschnack setzt, sondern da eher erdig und volksverbunden agiert. Und all das sendet natürlich Signale aus und auch dafür dienen diese Sommertouren. Ein Wahlkampf wird ja nicht nur in Inhalten etc. entschieden, sondern auch in Bildern. Und dafür dienen unter anderem diese Sommertouren. Denn natürlich erreicht man bei einem Fernsehauftritt im Idealfall, wenn es gut klappt, ein Millionenpublikum. Bei einer Tour kann man, selbst wenn man wahnsinnig fleißig ist, nur eine bestimmte Zahl von Menschen pro Tag erreichen. Da gibt es dann eher den Effekt der Weiter- und Vermarktung auf Social Media etc.
Ihr habt jetzt schon einige Themen angesprochen. Ein brennendes Thema ist ja derzeit das Thema Sicherheit, Asyl und Migration, wo sich die FPÖ und die FPÖ derzeit matchen. Wie positionieren sich denn die beiden da im Moment und wo unterscheiden sie sich inhaltlich, Clemens?
Also die Eva hat gemeint, die ÖVP will wieder ihr Profil als Wirtschaftspartei schärfen. Gleichzeitig will sie natürlich auch jetzt wieder den starken Mann markieren bei Themen Sicherheit, Asyl, Zuwanderung, weil das ist das Hauptmatch mit der FPÖ. Also zur Erinnerung, aktuell in Umfragen, die FPÖ liegt bei 27% weiterhin deutlich an der Spitze. Die ÖVP hat ein bisschen aufgeholt, liegt bei 24%, SPÖ 21% und so weiter. Das heißt, da wird es ganz wichtig sein, mit dem Innenminister, den man ja stellt, und dem Kanzler, der ja auch für eine harte Linie gestanden ist, das wieder zu schärfen. Und da gibt es zum Beispiel ganz aktuelle, mehrere Signale, die hier ganz aktuell abgesendet werden. Zum Beispiel Außenminister Schallenberg hat gesagt, man muss mit Syrien wieder ins Gespräch kommen. Die EU muss wieder auf Syrien zugehen, auf Assad auch. Das hat natürlich zu tun damit, mit der Ansage des Innenministers, abschieben nach Syrien. Das Zweite ist, der Innenminister boykottiert Ungarn nicht. Den EU-Ratsvorsitzenden Ungarn, Viktor Orban, der von bis zu 6 Ländern boykottiert wird, bei Ratstreffen. Kahner, der Innenminister, ÖVP, fährt trotzdem hin, weil er immer wieder betont, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Österreich und Ungarn ist beim Cutten der Schlepperrouten. Das wird er immer wieder betonen. Wir haben es geschafft, die Balkanroute zu schließen. Wir haben die Schlepper aufgehalten. Und da will er jetzt nicht abrücken von Orban. Also das ist auch natürlich ein Thema, das stärker werden wird in Zukunft.
Und da merkt man auch sehr deutlich den Unterschied zu den Grünen. Gesundheitsminister Johannes Rauch hat neulich gesagt, dass er natürlich selbstverständlich sich von Beamtinnen nur vertreten lassen wird und nicht hinfährt, weil ihm das als Europäer, das hat er mehrmals betont, so wichtig ist. Also da wird auch versucht, der ÖVP ein wenig den Rang als Europapartei streitig zu machen. Und auch darum geht es bei dem Zwist um die Nominierung des EU-Kommissars oder der EU-Kommissarin, die innerhalb der schwarz-grünen Koalition umstritten ist und dass sich da ein bisschen zu einem Dauerthema auswächst.
Eva, wo spießt es sich denn derzeit bei den Vorschlägen rund um die EU-Kommissare?
Einfach darum, dass sich ÖVP und Grüne nicht einig werden. Es gab, was beiden Parteien ein bisschen peinlich ist, daran erinnert zu werden, den berühmten Sideletter, wo an sich festgeschrieben ist, dass der ÖVP das Vorschlagsrecht zusteht, wie Nebenbemerkung schon seit ewig. Es gab in Österreich seit dem EU-Beitritt ausschließlich EU-Kommissarinnen und Kommissare, die von der ÖVP ernannt wurden. Es war lauter ÖVP-Politiker. Und die Grünen sagen jetzt, sie fühlen sich an diesen Sideletter nicht mehr gebunden. Warum genau, weiß man nicht, aber jedenfalls stehen sie auf dem Standpunkt. Die Grünen haben auch, um die ÖVP ein bisschen zu tratzen, Ottmar Karas vorgeschlagen. Dann wird so unter der Hand Leonore Gewessler, die für die ÖVP überhaupt ein rotes Tuch ist, ins Spiel gebracht. Die ÖVP hätte gerne Magnus Brunner entsandt, den Finanzminister. Jetzt hat auch die EU-Kommissionspräsidentin die Mitgliedstaaten aufgefordert, jeweils einen Zweiervorschlag zu machen, jeweils einen Mann und eine Frau, womit aus Sicht der ÖVP wieder Ed Stadler ins Spiel kommen würde. Ob man sich jetzt noch darauf einigt, weiß man nicht. Klar ist jedenfalls, je länger Österreich zuwartet, je länger sich die Regierung nicht einig wird, wen sie nominiert, desto schwieriger wird es, auch ein interessantes, prestigeträchtiges Ressort zu ergattern, weil man dann einfach hinten nach ist. Und dann bleiben vielleicht nur mehr nicht so spannende Ressorts wie Mehrsprachigkeit etc., also wo man wenig bewegen kann. Und Finanzminister Brunner hat neulich schon gar nicht so durch die Blume gesagt, dass er schon langsam beginnt, das Interesse daran zu verlieren, weil er nur wechseln würde, wenn es auch wirklich ein Ressort gibt, wo er etwas bewegen könnte.
Was ich auch sehr schön finde zu beobachten, wie die türkis-grüne Ehe, die klar war, dass die nur auf Zeit ist oder also relativ schnell absehbar war, dass die jetzt aufgetrennt wird und dass da wirklich jeder versucht, sich ja wieder ein bisschen abzuputzen. Also die ÖVP versucht jetzt wirklich jeglichen grünen Anstrich wieder loszuwerden und das Image auch als Autofahrerpartei wieder hervorzukehren. Das hat auch mit damit zu tun, dass man eben Wirtschaftspartei sein will, das heißt aber auch Autofahrerpartei und das merkt man ganz aktuell, dass wieder mittlerweile über Schnellstraßen gestritten wird. Also nicht mehr nur über den großen Mammutprojekt Lobautunnel. Wir erinnern uns, das wurde 2022 gestoppt von der Umweltministerin Gewessler. Und jetzt wird auch über die Machfeld-Schnellstraße S8, über die Dreisental-Schnellstraße, da hat sie auch ein Veto eingelegt, das Ganze gestoppt. Er sagt, das geht nicht, die müssen gebaut werden. Also da sind wir wirklich schon in den regionalen Niederungen, wo sich dieses Match einfach, das absehbar war. Die Grünen wollen wieder wirklich grün sein, die ÖVP will wieder wirklich Wirtschaftspartei und Landpartei auch sein, wo man einfach noch mit dem Auto fährt. Und das sieht man sehr, sehr gut, wie sich das jetzt immer mehr aufdröselt. Was ich aber schon einen Satz noch sehr besonders finde eigentlich, du hast den EU-Wahlkampf angesprochen, der eigentlich schon der Auftakt war im Juni, dieses Superwahljahrs auch in Österreich. Die grünen Themen dominieren. Es ging los mit Lena Schilling, okay, das war ein bisschen unabsichtlich, die Affäre, aber es ging dann weiter mit der Streit um die Renaturierung. Jetzt haben wir den Streit um Straßen, den Streit wieder um Klimaziele, um Verbrenner und so weiter. Und das hat schon auch damit zu tun, dass die Grünen schon sehr dieser Regierungszeit einen Stempel aufgedrückt haben. Wirklich inhaltlich haben sie sehr viele Akzente gesetzt, von denen sich jetzt die ÖVP wieder ein bisschen distanzieren möchte. Aber das hat schon auch damit zu tun. Und die Grünen wissen wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig groß, dass man in der nächsten Regierung ist. Deswegen will man das, was man erreicht hat, jetzt wirklich auch maximal verkaufen.
In der nächsten Regierung möchte aber die SPÖ sein, rund um ihren Spitzenkandidaten und Parteichef Andreas Babler. Auf welche Themen wird denn die SPÖ in den nächsten Wochen und Monaten setzen?
Die SPÖ kommt nicht zurecht vom Fleck. Wenn wir uns das anhören, was Andreas Babler vor gut einem Jahr gesagt hat, als er zum Parteichef gekürt wurde, im quasi zweiten Anlauf etwas rumpelig, dann hat er damals ganz klar Kanzleranspruch Nummer 1 werden, nicht WählerInnen zurückgewinnen, Wähler von der FPÖ zurückgewinnen. Das läuft nicht wirklich. Dessen ungeachtet will die SPÖ setzen auf Themen wie soziale Gerechtigkeit, Umverteilung. Sie erhofft sich auch vom Thema Gesundheit einiges. Man merkt aber schon, dass es jetzt innerhalb der SPÖ einfach ein wenig Zweifel gibt, dass jetzt die quasi ewigen 2D-Kritiker Dornauer und Doskozil nichts gut finden, was Andreas Babler macht, geschenkt. Aber es hat auch jetzt der steirische SPÖ-Chef gesagt, die SPÖ muss mehr in die Mitte rücken. Also da beginnt das Herumdoktern, was ist denn der richtige Kurs? Und er hat auch sehr deutlich betont, dass er die SPÖ zwingend als Regierungspartei sieht. Das ist aber für die SPÖ natürlich eine große Gefahr, weil wenn man es quasi nach dem Motto Hauptsache wir kommen wieder in die Regierung, quasi wurscht, was wir da machen, dann wird man schon merken, dass da der Zuspruch nicht sehr groß ist. Die SPÖ liegt bekanntlich derzeit in Umfragen auf Platz 3. Wir wissen, es kann sich etwas ändern, aber der Vorsprung der Freiheitlichen Partei scheint sehr stabil zu sein. Da ist es nicht wirklich passend, mit einem, wir wollen wieder in die Regierung Wahlkampf zu starten, denn es ist genauso gut möglich, dass die SPÖ nach dieser Wahl weiter in Opposition bleibt. Also sie wäre auch gut beraten, da ein paar inhaltliche zusätzliche Themen noch zu finden.
Ja, und ich habe schon gesagt, 21%, also wer wirklich angreifen muss, dann Babler. Und ich meine, es ist natürlich jetzt unfair, wenn man darauf hinweist, dass gerade das ausgeschrieben wurde, 500 Euro für jeden, der Hausbesuche macht für die SPÖ. Das machen andere Parteien auch und so weiter geschenkt. Das soll auch sozial fair abgehen. Nur es ist halt schon eine Frage, wenn ich angeblich Tausende Mitglieder dazu gewonnen habe oder Zehntausende, wie Babla gesagt hat, und dann bezahle ich Leute für Hausbesuche. Also da muss noch ordentlich was in Fahrt kommen.
Wobei überhaupt interessant zu beobachten sein wird, also auf den hinteren Rängen, sowohl Grünen-Chef Werner Kogler als auch Neos-Chefin Berthe Meinl-Reisinger, beide haben Wahlkampferfahrung als Nummer eins. Für die drei Personen und Parteien, die den Kanzleranspruch erheben, also Karl Nehammer, Herbert Kickl, Andreas Babler, ist es der jeweils erste Wahlkampf als Nummer eins und als Spitzenkandidat. Die waren bei der letzten Wahl in anderen Funktionen, da standen andere Personen an der Spitze. Sebastian Kurz bei der ÖVP, Norbert Hofer bei der FPÖ, bei der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner. Das heißt, wir wissen noch nicht, wie gut wer von ihnen im Wahlkampf sein wird, wie gut jemand als Zugpferd taugt und wie gut auch jemand in Fernsehkonfrontationen ist. Das ist für mich einer der spannenden Aspekte des Wahlkampfs, dass wir einfach sehen, okay, wie tun sich die drei jeweils und was kann da noch in Bewegung geraten? Der Clemens hat schon ein paar Mal die Umfragewerte angesprochen, die erstaunlich stabil sind seit erstaunlich langer Zeit. Also was kann sich da in der Intensivphase noch ändern und drehen?
Ja, und genau diese Frage versuchen wir für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den kommenden Wochen zu beantworten. Online natürlich jederzeit auf profil.at und natürlich auch über den gesamten Sommer hinweg in unserem gedruckten Magazin. Für heute dürfen wir uns aber verabschieden. Danke Eva, danke Clemens für euer Kommen.
Danke und auf Wiederhören.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.